Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gehen wir mal kurz ein bisschen zurück. Ende der 80er Jahre, also der 1980er Jahre, wollte Sony eigentlich mit der Firma Nintendo zusammenarbeiten und im Wesentlichen Technik für deren damals schon erfolgreiche Spielkonsolen herstellen. Das ging schief und so brachte Sony vor 25 Jahren seine erste eigene Konsole auf den Markt. Die PlayStation 1 war zuerst in Japan ab dem 3. Dezember 1994 erhältlich. Und das nehmen wir zum Anlass, um über diese Geschichte mit Andreas Lange zu reden. Er war der Gründungsdirektor des Berliner Computerspielmuseums und des heute Präsident des Verbands Europäischer Computerspielmuseen. Schönen guten Morgen, Herr Lange.
Ja, guten Morgen.
Zur Wahrheit gehört ja auch, dass Sony damals diese PlayStation 1 günstiger verkauft hat als die Konkurrenzprodukte von Nintendo und großen Marketingaufwand getrieben hat. Aber reicht das schon aus, um diesen großen Erfolg der PlayStation zu erklären?
Na, gibt es tatsächlich noch ein paar andere Gründe. Also sie war technisch gut gemacht. 3D, das war die Zeit, die auch damals im Computer-PC-Spielbereich mit den 3D-Karten gerade anfing. Das bot die PlayStation. Sie hatte ein CD-ROM-Laufwerk und das war ganz wichtig, denn einerseits konnte man auf die CD-ROMs eben eine ganze Menge Daten packen, richtiges Video, aber auch richtige Musik. Gerade für so einen Medienkonzern wie Sony, da konnten sie natürlich auch aus ihrem Musikrepertoire schöpfen und auch nicht ganz unwichtig, die CDs konnte man tatsächlich relativ leicht mit den auch damals neuen CD-Brennern raubkopieren. Und insofern war das für Spieler hochattraktiv, sich eine PlayStation zu kaufen, denn anders als die Konkurrenzprodukte von Nintendo konnte man da dann relativ günstig, ja, tatsächlich natürlich illegal raubkopierte Spiele kaufen. Und dann kommen wir nochmal eben zu den Spielen, denn letztendlich eine Konsole wird nie der Konsole wegen, sondern immer der Spiele wegen gekauft. Und da hat Sony auch eine sehr clevere Politik gemacht, indem sie sehr offen auf die Spieleindustrie zugegangen ist und ihnen sehr niedrigschwellig eben auch die Erlaubnis gegeben hat, für diese neue PlayStation damals zu programmieren. Insofern waren gleich von Anfang an wirklich tolle und auch sehr innovative Spiele da.
Hatte Sony dann auch von Anfang an einen völlig anderen Stil als Nintendo?
Ja, sie mussten das ja auch irgendwie gucken, wo sind ihre Zielgruppen, denn Nintendo war der Marktführer und hatte sich allerdings traditionell schon ein bisschen auf familienkompatible Spiele konzentriert und insofern lagen die erwachsenen Spieler so ein bisschen offen für Sony als Zielgruppe da und genau da sind sie auch rein. Und das sind dann auch so Spiele wie Lara Croft oder Resident Evil, die man sich auf dem Nintendo-Konsolen gar nicht hätte vorstellen können, aber Sony hat dann eben auch durchaus erwachsenen Content gebracht. Da ging es bei Resident Evil zum Beispiel sicherlich auch um Gewalt oder bei Lara Croft dann eben ja um innovative Spiele, die aber auch, sagen wir mal, ästhetisch durchaus erwachsen rüberkommen.
Lara Croft ja ein schönes Beispiel, weil daraus nachher Kinofilme auch wurden. Das hat man sich, glaube ich, damals so auch noch nicht vorstellen können. Und Kritiker sagen ja bis heute, ach, Computerspiele, das ist so ein Rumgedaddel, das ist Zeitverschwendung. Aber begann auch mit der PlayStation diese Ära, in der Computerspiele wirklich komplexe Geschichten erzählen können?
Na, das ging schon vorher los. Da muss man wirklich die frühen 80er zurückgehen mit den Heimcomputern, den Adventure-Spielen, die es damals schon gab. Und das waren auch schon tolle Geschichten. Die wurden dann teilweise nur in Text erzählt. Da sah man gar nichts auf dem Bildschirm, sondern spielte sich durch ein Buch sozusagen. Aber die Geschichten waren sehr stark. Also das hat die PlayStation nicht eingeführt.
Wir sind heute erst bei der PlayStation 4. Das muss man schon mal sagen. Also wenn man die großen Formate anguckt. Die PlayStation 2 wurde 10 Jahre am Stück zum Beispiel erfolgreich verkauft. Trotzdem, das ist ein Vierteljahrhundert jetzt her. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Na, tatsächlich haben wir diese Zyklen, die sich dann doch seit der PlayStation immer auch wiederholen. Das sind so 5 Jahre. Da kommt dann die neue Konsole raus. Da ist die Technik natürlich weiter. Und insofern erwarten wir jetzt ja auch die 5. Generation fürs nächste Jahr. Was das Konsolengeschäft angeht, sind es eigentlich eingeführte Marktzyklen, die sich immer wiederholen.
Interessant ist ja, dass als Nintendo schon erfolgreich da war, Sony kam und wahnsinnig erfolgreich war. Dann kam Microsoft, wo ich auch selber gesagt habe, Microsoft springt auf jeden digitalen Zug spät auf und meistens kommen sie dann auch nicht mehr mit. Das war in dem Fall nicht so. Die waren dann auch erfolgreich mit den Spielkonsolen. Andere dabei. Das scheint ja ein riesiger Markt zu sein. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken, was sind das eigentlich für Menschen, die solche Spiele spielen?
Ich sag mal, Menschen, die digitale Spiele spielen, das sind genauso Menschen, die analoge Spiele spielen. Sie können die Frage eben auch so stellen und wir wissen selber, es gibt sehr unterschiedliche Spiele. Ein Fußballspieler, der ist ganz anders interessiert und motiviert als ein Schachspieler. Und diese Breite gibt es auch im digitalen Bereich, ist also sehr vielfältig. Je nach Genre, ein Actionspiel auf der Konsole zu spielen, ist das ganz anderes als eine Wirtschaftssimulation wie den Landwirtschaftssimulator zum Beispiel. Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Motivationen der Spieler.
Wir reden ja eigentlich über Konsolen, aber da müssen wir ja auch zugeben, Herr Lange, dass die Zukunft des Spiels ja zumindest in Teilen, wir kommen gleich darauf, ob das Konsolen überflüssig macht oder nicht, aber zum Teil sich ja verlagert hat im wahrsten Sinne des Wolkes in die Cloud. Cloud Gaming, großes Ding. Google zum Beispiel, um auch mal noch einen Markennamen zu nennen, hat da kürzlich eine neue Plattform gestartet. Ist das was völlig anderes oder ist es nur ein anderer Ort für die Software?
Na, das ist vor allen Dingen erstmal ein anderes Geschäftsmodell und ein anderer Vertriebsweg. Denn wenn Sie jetzt Cloud Gaming ansprechen, dann ist es ja tatsächlich so, dass das Spiel eigentlich in der Cloud gerendert, berechnet, gespielt wird und dann nur ein Videostream zurückgegeben wird. Und das heißt, ich kann im Prinzip dann diese Spiele mit jedem x-beliebigen Gerät, auch ganz wenig leistungsfähigen, wie zum Beispiel einem Handy spielen, obwohl es eigentlich ein voll umfängliches Konsolenspiel ist, was wirklich eine große Rechenpower eigentlich verursacht. Das heißt, ich kann also mit Cloud-Spielen viel mehr Leute erreichen und ich kann eben auch zentral das Spiel kontrollieren. Ich muss nichts mehr aus der Hand geben, indem ich was auf Datenträgern verkaufe oder indem ich einen Download anbiete, den sich die Leute dann eben auf ihre Festplatte erstmal runterladen, um dann das Spiel lokal zu spielen. Und das sind eigentlich die Neuigkeiten beim Cloud Gaming.
Aber wird das nicht die Sony PlayStation 5, die erst in einem knappen Jahr erscheinen soll, zum Weihnachtsgeschäft im nächsten Jahr, wird es die nicht im Prinzip überflüssig machen?
Das ist genau die spannende Frage, die auch in der Branche diskutiert wird. Wir können selber schon bei der PlayStation, beim Vorläufer, also beim Nachfolger der PS1, der PS3, die eben auch schon einen Cloud-Gaming-Service quasi angeboten und eingebaut hatte. Sony betreibt den auch heute noch. Das heißt, hat immer schon parallel auch das ein bisschen betrieben. Ich glaube, im Augenblick sind es noch sehr unterschiedliche Zielgruppen. Cloud-Gaming ist dann doch eher was für den Casual-Gamer, wo dann also nicht die ganz großen Spiele berechnet werden in der Cloud, sondern und die Konsolen, der Hardcore-Gamer, nenne ich ihn jetzt mal, der wirklich auch an technisch sehr innovativen, immer den neuesten Spielen interessiert ist, der hat dann sowas doch auch ganz gerne zu Hause, so ein bisschen auch wie der Literaturliebhaber dann eben auch sein Buchregal hat.
Andreas Lange, der Präsident des Verbands der Europäischen Computerspielmuseen. Herr Lange, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.